Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, wenn Sie am 22. Januar im Jahr des Herrn 2026, so ungefähr gegen 19 Uhr, live dazugeschaltet haben. Nach dem jüdischen Kalender schreiben wir den 4. Schewat 5786. Das ist die Jahreszahl seit Erschaffung der Welt. Live dazuschalten am eben jenem 22. Januar können Sie sich unter www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie hier live im Webinar und könnten gegebenenfalls über die Handhebefunktion sich einmischen, Fragen stellen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, wohin wir live übertragen. Dort können Sie die Kommentarfunktion benutzen. Ich versuche, den Kommentarstream so ein bisschen im Auge zu behalten. Wenn ich das hier übersehen sollte, werde ich später auf die Kommentare eingehen. Ähnliches gilt im Übrigen auch, wenn Sie Fragen haben zur aktuellen Folge, dann können Sie mir eine E-Mail schreiben an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort können Sie Rückmeldung zur aktuellen Folge geben, Themenanregungen für die nächste Saison oder eben Fragen allgemeiner theologischer Natur. Ich verspreche, jede E-Mail zu beantworten. Manchmal kann das etwas dauern, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie so gar keine Antwort bekommen. Kann natürlich mal sein, dass so eine E-Mail im Spamfilter gelandet ist. Dann scheuen Sie sich nicht und schreiben mir nochmal eine E-Mail, denn mir ist es wichtig, dass keine ernst gemeinte E-Mail verloren gehen soll. Möglicherweise schauen Sie aber auch das Video als Aufzeichnung in unserem YouTube-Channel an. Den finden Sie bei YouTube unter KatCityKirche Video. Dort gibt es eine eigene Playlist mit den Glaubensinformationen, die wir live gestreamt haben. Dort können Sie sich auch dieses Video kurz nach der Live-Übertragung entsprechend anschauen. Oder vielleicht hören Sie sich auch die Audioaufzeichnung an, die wir als Podcast veröffentlichen. Da finden Sie in den entsprechenden Folgen und Informationen unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den RSS-Feed. Oder können sich die Folge dort live anhören. Den RSS-Feed können Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren. Die Glaubensinformationen sollten Sie da aber auch so finden. Lassen Sie uns ein paar Sterne da, freut uns sehr. Und dann bekommen Sie, sofern Sie uns abonnieren, jeweils die aktuelle Folge, so sie denn online geht, unaufgefordert eingespielt. Zum YouTube-Channel und zur YouTube-Playlist mit den Glaubensinformationen kommen Sie übrigens auch, wenn Sie diesen QR-Code über meiner Schulter einscannen, dann werden Sie direkt dort hingeleitet. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Wir sind so kurz nach der Weihnachtszeit, in der Zeit des Jahreskreises. Nur noch ein paar Wochen, dann fängt die österliche Vorbereitungszeit an, die sogenannte Fastenzeit. Es ist so ein bisschen eine Zeit dazwischen. In den vergangenen Jahren habe ich das oft genutzt, um so apokryphe Kindheitsevangelien oder Ähnliches mit Ihnen hier zu lesen, um auch da den Horizont zu erweitern. Denn nicht alle Schriften haben es in den Kanon geschafft. Der Kanon der Bibel ist ja mehr oder weniger so eine Sammlung von Schriften, die vorwiegend von den Bischöfen früherer Zeiten als würdig erachtet wurden. Das ist so in einem jahrhundertewährenden konsensualen Prozess entstanden, dass das Texte sind, die in der Liturgie zu verkünden sind. Das war kein linearer Prozess. Da gibt es eine eigene Folge der Glaubensinformation zu. Da lege ich Ihnen den Link mal in den Shownotes, wo ich das versucht habe, so ein bisschen zusammenzufassen, wie ist der Kanon der Heiligen Schrift, speziell auch des Neuen Testamentes, entstanden. Manche Schriften, die entweder einer Irrlehre folgten, die nur regional verbreitet waren oder die allzu fantastisch waren, aber trotzdem schön zu lesen sind, bezeichnen wir als Apokryph. Und da gibt es eine ganze Reihe von Texten, die sich insbesondere mit der Kindheit Jesu befassen. Das haben wir zum Beispiel um diese Jahreszeit schon mal gelesen. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, von dem ich noch gar nicht wusste, dass es so aktuell ist, wie es jetzt heute fast daherkommt, gleichwohl ein interessantes Thema ist. Das Thema heute lautet Kupferschlange und Horusknabe, die ägyptische Vergangenheit in Judentum und Christentum. Da werden Sie sagen, wieso ist dieses Thema denn so aktuell? Es hängt damit zusammen, dass der Glaube sich ja nie in einem luftleeren Raum ereignet. Auch religiöse Erkenntnis mag ja einem Menschen zuteil werden, aber sie muss ja kommuniziert, verkündet werden. Eine Erkenntnis selbst in einer Offenbarungsreligion und über die theologische Erkenntnislehre haben wir hier auch eine eigene Glaubensinformation schon einmal gehabt. Auch da lege ich Ihnen den Link in die Shownotes, können Sie sich diese Folge nochmal entsprechend anschauen. Also auch eine theologische Erkenntnis oder etwas, was als Offenbarung sich ereignet hat, bedarf ja dann doch irgendwo einer kommunikativen Einkleidung. Und wie das Zweite Vatikanische Konzil in der Offenbarungskonstitution Dei Verbum feststellt, Gottes Wort ereignet sich immer in Menschenart auf menschliche Weise gesprochen. Es ist eben Gottes Wort in Menschenwort. Und Menschenwort ist a. kontextabhängig, kulturell abhängig, zeitabhängig. Es ist wandelbar durch den Raum der Zeiten, sodass man das eine Gotteswort, das war das Thema der Folge um die Tradition, die wir hier vor 2 Wochen hatten, immer wieder in neue Form kleiden muss, um den Inhalt unverfälscht quasi weitergeben zu können. Und das stellt uns natürlich vor eine Herausforderung, denn wenn wir eine religiöse Erkenntnis haben, eine Offenbarung sich ereignet hat, dann muss diese Offenbarung ja gedeutet werden, damit sie Bedeutung bekommt. Und das geschieht von alters her, indem wir Dinge nehmen, die in unserer kontextuellen Vorerfahrung angelegt sind, die wir dann entsprechend übertragen können. Glaube ereignet sich nie in einem luftleeren Raum. Selbst ein anscheinend neuer Glaube bedarf ja der Worte, der Zeichen und Symbole. Und da bedient man sich oft einem Repertoire, einer symbolischen oder semantischen Ressource, die man auf das Neue hin anwendet. Das finden wir immer. Ein brandaktuelles Ereignis war die mittlerweile doch zu einiger Berühmtheit gekommene Christmette aus Stuttgart, die ja zu einer intensivsten Diskussion geführt hat, pro und contra, für und wider. Ich selbst habe dazu einen Standpunkt bei katholisch.de veröffentlicht, der von einigen auch nicht wirklich verstanden worden ist, weil es mir gar nicht darum ging zu sagen, das ist toll oder das ist nicht toll gewesen. Ich habe da eine eigene Meinung zu, die aber gar nicht zur Sache tut. Was ich mich angesichts dieser Christmette gefragt habe, und zwar übrigens exemplarisch, weil es nicht das einzige Ereignis ist, das man dahinter fragen könnte. Ich habe in einem längeren Kommentar bei Facebook dazu etwas ausführlicher Stellung genommen. Da gehe ich unter anderem auch auf zum Beispiel den Passionsfilm The Passion of Christ von Mel Gibson aus dem Jahr 2004 an. Was alle diese Dinge eint und viele Versuche in der modernen Verkündigung eint. Die Stuttgarter Christmette ist da wirklich pars pro toto. Und mir geht es wirklich nicht darum, die künstlerische Performance jetzt zu beurteilen oder nicht. Ich habe da eine eigene Meinung zu. Das tut jetzt hier gar nichts zur Sache ist, kann man Heilsgeschehen zeigen? Kann man Heilsgeschehen zeigen? Kann man darstellen, was an Weihnachten wirklich passiert ist? Was man versucht hat, in der Stuttgarter Christmette darzustellen, war die Geburt eines Menschenkindes. Es ist jetzt gelungen oder nicht gelungen. Es wurde ja auch kein Menschenkind gezeigt, sondern eine Schauspielerin hat sich verkleidet, entsprechend hergerichtet, versucht da etwas darzustellen. Aber nehmen wir einmal an, da wäre tatsächlich ein neugeborenes Menschenkind gewesen. Hätte diese Geburt oder diese Szene gezeigt, was Menschwerdung Gottes bedeutet? Das ist ja das, worum es Weihnachten geht. Gott wird Mensch, das Wort wird Fleisch. Ging auch einiges durcheinander. Manche behaupteten, Gott wird Fleisch. Nee, so einfach ist es dann nicht. Gott wird Mensch, das Wort wird Fleisch. Kann man das zeigen in einer solchen Performance? Kann man zeigen, was an Ostern passiert ist, dass der Gekreuzigte aufersteht? Mel Gibson hat die furchtbare Realität eines Kreuzestodes gezeigt, übrigens vollkommen übersteigert, hatte aber auch das dahinter oder darin sich ereignende Erlösungsgeschehen zeigen können. Mel Gibson hat das versucht, in einer übersteigerten Quantität des Leidens, die die Bibel so gar nicht hergibt, denn in der Bibel ist ein gewisser Pontius Pilatus erstaunt, dass Jesus schon tot ist. Die mit ihm gekreuzigten Schächer haben so gesehen, Achtung, Zynismus-Alarm, so gesehen quantitativ mehr gelitten. Die Quantität macht es gar nicht. Kann man das eigentliche Heilsgeschehen deskriptiv darstellen? Nein, kann man nicht. Man kann eine Geburt eines Menschen zeigen. Man kann die Realität eines Kreuzestodes darstellen. Was das für uns Christen bedeutet, Gott wird Mensch, der gekreuzigt, der steht von den Toten auf, kann man nicht auf diese Weise deskriptiv darstellen. Das ist ein grundlegendes Problem der Glaubenskommunikation, der Frage, wie können wir überhaupt angemessen über Gott und über religiöse Dinge reden? Da spielt die Frage von Zeichen und Symbolen eine wichtige Rolle, die sogenannte analoge Art von mit über Gott zu sprechen. Wir können Gott ja nicht dahinstellen und können sagen, ach, guck mal, so sieht er aus. 3,50 Meter hoch, 87 Kilo schwer und ein Volumen von 3 Kubikmeter. Nein, so funktioniert das ja nicht. Er entzieht sich ja unserem materialen Zugriff. Und trotzdem sehen wir uns ja gezwungen, mit ihm, über ihn, zu den Menschen zu kommunizieren. Und das geschieht eben, das hat ein langer, langer theologischer Prozess, auf die sogenannte analoge Weise. Das heißt, wir reden in Bildworten von Jesus, von Gott. Jesus war ein Meister. Gott ist wie ein guter Hirte. Jesus ist wie das Wasser des Lebens. Und so weiter und so weiter. Und jeder ist klar, da rennt natürlich Gott nicht wie ein Hirte durch die Welt, aber er behandelt uns Menschen, wie ein guter Hirte seine Herde behandelt. Da spielen Zeichen und Symbole eine wichtige Rolle. Zeichen, davon sprechen wir, wenn wir einen sichtbaren Gegenstand, eine sichtbare Realität, können auch Worte sein, hörbare Realitäten, auf etwas anderes verweist. Symbole, davon sprechen wir, wenn das andere, die nicht sichtbare Realität, in der sichtbaren Realität aufgehoben ist. Beispiel, das Straßenschild Köln wäre ein Zeichen. Während der Kölner Dom in seiner singulären und für Kölner emotional hoch aufgeladenen Realität immer auch Symbol für die Stadt Köln ist. Auch dazu gibt es eine eigene Glaubensinformation, wo ich darauf zu sprechen komme. Auch den Link finden Sie in den Shownotes, da gehe ich da etwas ausführlicher drauf. Warum erzähle ich das? Weil daran eben solche Versuche, Heilsgeschehen darzustellen, in der Regel scheitern. Und zwar jenseits der Frage, sind sie gelungen oder nicht gelungen. Das ist eine ganz grundlegende Frage. Kann man Heilsgeschehen zeigen? Nee, kann man nicht. Nicht auf diese Weise. Aber wir müssen kommunizieren. Und wie kommunizieren darüber? Indem wir Vorerfahrungen, kontextuelle Vorerfahrungen aufgreifen. Beispiel, das Gleichnis vom guten Hirten, das war damals jedem vertraut. Was ist ein Hirte? Was macht ein Hirte? Das war Alltagsrealität. Das konnte Jesus aufgreifen und als Gleichnis erzählen, weil jede und jeder wusste, was verbirgt sich dahinter. Er musste gar nicht viele Worte machen. Ein Symbol, das sie lang und breit erklären müssen, was das bedeutet, ist keins. Und das finden wir eben auch in der Religionsgeschichte, gerade wenn Glaube sich inkulturiert, ein Glaube kommt neu in einer Kultur an, dann benutzt man in der Regel sehr häufig die Bildersprachen, die Worte, die Zeichen, die Gesten, die in einer Kultur schon da sind, oft mit einem anderen, möglicherweise sogar pagan-religiösen Gehalt aufgeladen sind, die jetzt quasi christlich neu interpretiert, was heißt christlich, in der neuen Religion, für uns natürlich christlich, neu interpretiert und aufgelassen werden. Berühmtestes Beispiel, berühmtestes weiß ich nicht, aber berühmtes Beispiel, das Sol Invictus-Fest in Rom. Kurz vor der konstantinischen Wende hatten die Vorgängerkaiser anlässlich der Wintersonnenwende, die ihnen sicher schon archaisch ist, kaum eine Kultur, die Wintersonnenwende nicht feiert. Die hatten in Rom kurz vor dem Ende des 3. Jahrhunderts dieses Sol Invictus-Fest eingeführt. Jetzt kommt Kaiser Konstantin, macht das Christentum noch nicht zur Staats-, aber doch zur staatstragenden Religion und hat jetzt das Problem, da ist dieser Gott gerade neu eingeführt worden. Das Weihnachtsfest hatte noch gar kein Datum. Die große christologische Diskussion im Konzil von Nicea strebt ihrem Höhepunkt entgegen. Und da kommt eins zum anderen, verbindet sich eins mit dem anderen. Die Menschwerdung Gottes, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, wird auf dieses Sol Invictus festgelegt, weil die kulturelle Vorprägung ist, Sol Invictus, der unbesiegbare Sonnengott, Christus ist das Licht der Welt und da findet eine Übertragung mit der Neuinterpretation statt. Anderes Beispiel, eher nördlich der Alpen angelegt. Ostern, unser Osterfest, Kreuz, Tod und Auferstehung, ist historisch aufs Engste mit dem Pessachfest, mit dem jüdischen Pessachfest verbunden, was dazu führt, dass in der Mittelmeerregion, das, was wir als Osterfest bezeichnen, das höchste christliche Fest, immer irgendwo mit dem Pessachfest auch semantisch verbunden ist. Auf Arabisch El Pessach, Pasqua, auf Italienisch Pasch und so weiter, auf Französisch, Spanisch, überall hat man diesen semantischen Bezug zum Pessachfest. Nördlich der Alpen, in den Regionen, die eher keltisch geprägt waren, taucht plötzlich Easter, Ostern auf, hat semantisch null damit zu tun, sondern mit einer Frühjahrsgöttin, die die Kelten verehrten, nämlich der Ostara. Das war so verbreitet, dass man diese Göttin, die mit Fruchtbarkeit verbunden war, wo auch irgendwie Hasen und Eier eine Rolle spielen als Fruchtbarkeitssymbole, hat das bei der Christianisierung aufgegriffen und mit christlichem Gehalt neu interpretiert. Sie können lange in der Bibel suchen. Rund um die Auferstehungsevangelien finden Sie keine Eier und Osterhasen. Das kommt aus einer heidnischen Welt, ist aufgeladen worden. Aber jetzt nehmen Sie heute meinem Katholiken den Osterhasen weg, was da los ist. Was da los ist, kann man sich nicht vorstellen. Hat aber mit dem Urbestand des Glaubens nichts zu tun. Und so könnte man das jetzt eine ganze Reihe durchdeklinieren. Beispielsweise bei uns Tannenbaum. In der Bibel kommt kein Tannenbaum vor. Ja, ich habe hier in den apokryphen Evangelien von der Palmbaumlegende erzählt, die im englischsprachigen Bereich zum Kirschbaum wird. Aber das muss in dieser Legende immer ein Baum sein, der Früchte trägt, weil die Jungfrau Maria auf dem Weg nach Bethlehem ja Hunger hat und ihren Hunger stillen will. Welche Früchte soll ein Tannenbaum darbringen? Gibt's nicht. Der ist immer grün, auch hier ein altes keltisches Symbol. Man nimmt diesen Baum, der schon da war in der Kultur, interpretiert ihn neu als Baum des Paradieses und hängt an ihn rote Äpfelchen, heute in Gestalt von Kugeln. Das ist das, was ich meine. Im Prozess der Inkulturation greift man Dinge auf, die den Gesellschaften, die den Menschen bekannt waren, und die erfahren eine Neuinterpretation. Übrigens ein Vorgang, der schon im Judentum stattfand. Und da spielt, Sie werden es angesichts des Titels jetzt nicht überrascht sein, da spielt Ägypten eine wichtige Rolle. Warum? Ägypten ist für das Volk Israel ein Schicksalsort. Ja, selbst bei uns Christen spielt Ägypten ja eine wichtige Rolle, weil nach dem Matthäusevangelium die junge Familie mit dem neugeborenen Jesus vor den Häschern des Herodes nach Ägypten flieht, damit er aus Ägypten nach Nazareth kommen kann und sich die Verheißung erfüllt: Aus Ägypten habe ich dich gerufen. So gesehen erfährt Jesus das Schicksal seines Volkes am eigenen Leib. Er zieht aus Ägypten ins gelobte Land. Oft sagt man auch, es ist eine Flüchtlingsfamilie. Ist nicht ganz falsch, aber es geht eigentlich um viel mehr, nämlich dass in Jesus die Geschichte Israels sich personifiziert. Auch er kommt aus Ägypten ins gelobte Land. Ägypten ist also insbesondere für das Volk Israel ein Schicksalsort. Dort spielt sich die berühmte Josefslegende ab, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, die 12 Söhne Jakobs, einer davon der Josef, leben in Ägypten, finden dort Heimstatt, geraten nach dem Buch Exodus in die Sklaverei, werden dann aus Ägypten herausgeführt und werden als 12 Stämme zu einem Volk, zum Volk Israel. Ägypten spielt also in der Existenz Israel eine zentrale Rolle, sodass man den Einfluss Ägyptens nicht hoch genug einschätzen kann. Wenn man Die Historie ist wesentlich komplexer, wesentlich komplexer. Aber ich nehme jetzt mal den biblischen Erzählstrang. Wie gesagt, Disclaimer, es hat so Exodus-Bewegungen tatsächlich gegeben, aber es ist historisch nicht nachweisbar, was nicht heißt, dass es nicht passiert sein könnte. Aber es ist historisch nicht nachweisbar, dass da ein Volk so gezogen ist. Viele Dinge, die in den Exodus-Büchern geschrieben sind, könnten sich so ereignet haben. Es gibt hebräische Volksstämme, von denen man weiß, dass sie in Ägypten gelebt haben, irgendwann nach Kanaan gezogen sind, ob als Fluchtbewegung, ob als Exodus und so weiter. Das ist alles schwierig zu beurteilen, weil die schriftlichen Quellen darüber nicht so ganz eindeutig sind. Aber es spielt offenkundig im kulturellen Gedächtnis Israels eine zentrale Rolle. Warum? Weil es diesen ägyptischen Einfluss gibt und man den erklären muss. Also, der Einfluss Ägyptens kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, weil kulturell und religiös der Glaube des Volkes Israel da immer wieder Spuren aufweist. Und das spielt schon an einer berühmten Stelle eine wichtige Rolle. Bei dem sogenannten Manna-Wunder. Da gibt es nämlich vorher einen Satz und den zitiere ich Ihnen mal. Ich blende den mal eben kurz ein. Den habe ich hier schon aufgeschlagen. Da sind wir im Buch Exodus, Kapitel 16, Vers 3. Das ganze Volk Israel murrt in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihm: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. In der existenziellen Krise erinnert man sich an die Fleischtöpfe Ägyptens. Die Moral stirbt, wenn man Hunger hat. Die Moral kommt erst nach dem Fressen, könnte man sagen. Dieser kulturelle Einfluss Ägyptens, den das Volk Israel über Jahrhunderte ja geprägt hat, die waren ja auch nach dem Erzähltuch des Alten Testamentes, der Tora, Jahrhunderte in Ägypten, da hat sich etwas eingeprägt, was immer wieder eine Rolle spielt. Ob es das goldene Kalb und das Stiermotiv ist, ob es, da werden wir gleich drauf eingehen, die Kupferstange ist, ob es die Götterwelt Ägyptens ist, all das spielt in der Volkswerdung Israels und darüber hinaus immer wieder eine zentrale Rolle. Ja, selbst der Monotheismus hat seine Wurzeln in Ägypten, denn das Judentum bildet sein Gottesbild ja gerade erst aus. Wir finden in der Tora verschiedene Bezeichnungen für Gott. Und damit meine ich jetzt nicht Adonai, Hashem, El Shaddai und so weiter, sondern es gibt ja mindestens zwei zentrale Begriffe für Gott, von denen der eine als Name Gottes nie im Munde geführt wird. Das ist das Tetragramm JHWH. Ausgesprochen, ich bitte die jüdischen Zuschauerinnen und Zuschauer mir zu verzeihen, dass ich den Gottesnamen jetzt ausspreche. Es ist keine Frage der Ehrfurcht, sondern eine der Wissensvermittlung. Ich mache eine Ausnahme. Ausgesprochen bedeutet er Jahwe. Dieser Gott war ursprünglich eine Wettergottheit. Das spiegelt sich im Alten Testament noch auf vielen verschiedenen Stufen wider, etwa wenn JHWH es ist, der die Berge rauchen macht, der die Blitze vom Himmel schleudert. Das ist eine naturstarke Gottheit gewesen, vor allen Dingen verwurzelt in einer agrarischen Kultur. Und man kann sich gut vorstellen, dass in vielen Vorstufen des Volkes Israel da eine agrarische Kultur eine wichtige Rolle gespielt hat, wo diese Naturgottheit eine wichtige Bedeutung hat. Sie wird aber, dieser Name wird aber vom Volk Israel, von Juden eben nicht ausgesprochen, sondern substituiert durch Hashem, durch El Shaddai. Hashem ist der Name, El Shaddai der Ewige oder eben Adonai. Und Adonai ist interessant, weil es eine Pluralform ist. Denn das Volk Israel hat auf dieser frühen Stufe die Existenz anderer Götter nicht angezweifelt. Ihr Gott war der einzige, der wahre Gott, der höchste Gott. Unter ihm gab es die göttlichen Heerscharen, die Zebaoth. Und dieses Gott Zebaoth kennen Sie. Das sind quasi die Götter aus den anderen Kulturen. Der eine Gott Israels, das war JHWH. Der andere Gottesname ist Elohim. Da steckt El drin. El wäre Singulargott. Elohim ist Plural. Auch da steckt letzten Endes eine Fülle drin, aber auch, dass die Götterwelt diverser ist. Hier kommt zum Beispiel dann auch Ägypten ins Spiel. Ägypten war in sich polytheistisch bis hin zu Pharao Echnaton. Der regierte im 14. Jahrhundert vor Christus. Das ist ungefähr die Zeit, in der sich der Exodus auch ereignet. Das ist jetzt eine Koinzidenz. Nicht, dass das unmittelbar mit dem Exodus zu tun hätte, aber man sieht, dass in die erzählte Zeit des Exodus hinein in Ägypten sich etwas ereignet, das mit der Ausbildung des Monotheismus, mit dem Eingottglauben eine wichtige Rolle spielt. Denn Echnaton führt in Ägypten eine Religionsreform durch, die wird heute etwas vorschnell manchmal als Monotheismus bezeichnet, war es aber nicht unbedingt, es war eher ein Henotheismus. Hen ist eins, also ein Eingottglaube, aber der eine Gott, dabei werden andere Götter anerkannt. Durchaus, auf einer niederen Stufe. Der eine Gott ist der Höchste und das war bei Echnaton, Aton, der Sonnengott, ein abstrakt gedachter Sonnengott. Henotheismus, noch nicht Monotheismus. Monotheismus wäre nur der eine. Bei Echnaton spielt aber nein, das ist der eine Gott, was man bei Echnaton feststellen kann, wäre der sogenannte Monolatrismus. Nur noch ein Kult zählt, der Aton verehrt. Die anderen Götter rücken ein bisschen zur Seite, sind aber nicht weg. Das korrespondiert schon sehr mit JHWH Zebaoth, der Herr über die Heerscharen. Das ist nicht ganz weit weg davon gedacht. Wir sehen also, wie hier offenkundig die kulturellen Einflüsse Ägyptens auf die Ausprägung des monotheistischen Gottesbildes Israels, das ein paar Jahrhunderte gedauert hat, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss hat. Echnaton wird mit seiner Religionsreform übrigens scheitern. Nach seinem Tod wird man seine Tempel, die er Aton gewidmet hat, niederreißen und wird den Polytheismus wiederbeleben. Aber es zeigt, dass in diese Zeit hinein, wo sich der Exodus ereignet, eine, sagen wir mal doch, interessante Diskussion, ein Diskurs, eine interessante Entwicklung festzustellen ist, die sich in einer besonderen Weise auch auf das Gottesbild Israels ausgewirkt hat. Damit sind wir bei einem weiteren Thema, denn Pharao galt ja als gottgleich oder den Göttern beigesellt. Jetzt war Pharao zweifelsohne aber auch ein Mensch. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt Pharao denn in Kontakt mit den göttlichen Weisheiten? Das war damals so, Pharao war auch der oberste Priester. Und Priester sein bedeutete damals nicht nur den Kult zu zelebrieren, sondern Priester hatten damals noch eine lebensrelevante, alltagsrelevante Bedeutung, weil die Pharaonen, die Priester überhaupt, ja, zum Beispiel die Erntezeiten festlegten, sagten, wann ist Zeit zur Aussaat und so weiter. Man beobachtete die Gestirne, um zu wissen, wann ist das Frühjahr da. In Ägypten kommt natürlich hinzu, dass man beobachtete den Nil, wann wird das Land wieder fruchtbar sein. In diese Situationen bedeutete Kult immer auch, das Land zu kultivieren und den Kult auszuüben. Merkt man ja im Deutschen schon, dass da eine Sprachbeziehung dabei ist. Dass Pharao das Signal gab. Pharao trug auf seinem Haupt eine Art Krone, die eine Schlange zeigte. Da gibt es übrigens eine interessante Folge des schönen Projektes Die Schrifterzähler dazu, das ich mit meinem Freund und Kollegen in Jerusalem, Till Magnus Steiner, betreibe. Den Link zu dieser Folge, wo wir über die Kupferschlange erzählen, auf die komme ich jetzt gleich zu sprechen, lege ich Ihnen mal in die Shownotes. Diese Schlange auf dem Haupt des Pharao war die sogenannte Ureus-Schlange. Eine Kobra, die sich oft nur nicht in dieser Schlangenform auf der Pharaonenkrone zeigte, sondern auch oft kann man in den Totenmasken sehen, ganz berühmt bei Tutanchamun, der ja hinten so ein Nackenschild hat, das wie dieses Nackenschild der aufgestellten Kobra wirkt. Das hat miteinander zu tun, die Kobra als machtvolles Zeichen der Weisheit. Und diese Ureus-Schlange symbolisiert das Auge des Sonnengottes Re, und zwar das dritte Auge des Sonnengottes. Es ist gewissermaßen das Auge, das der Pharao auf dem Haupt trägt, dem Zugang der Weisheit, durch das er die göttlichen Botschaften empfängt. Das heißt, die Schlange war von einer enorm kulturellen, ja auch religiösen Bedeutung in Ägypten. Kaum ein Bild. Kaum ein Tempel, das nicht in vieler Weise diese Schlange zeigt. Es gibt eine eigene Hieroglyphe für die Schlange. Die Schlange war in Ägypten der alten Zeit allgegenwärtig. Es ist undenkbar, dass das Volk der Hebräer, egal ob es das Volk war, das Mose aus Ägypten herausgeführt hat oder die sogenannten Hyksos, dass die nicht von dieser Schlange beeinflusst waren. Jetzt ziehen die aus Ägypten heraus und wir haben gerade schon die Szene mit dem Manna-Wunder gehabt, wo das Volk kurz nach dem Durchzug durchs Rote Meer schon anfängt zu meckern. Wir haben Hunger, wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Israels. In der Wüste, das wird jetzt erzählt, ereignet sich dann eine Geschichte, die mit Schlangen zu tun hat. Das Volk Israel wird von Schlangen bedroht. Es ist eine einigermaßen rätselhafte Erzählung. Die finden wir im Buch Numeri im Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Und die möchte ich mit Ihnen einmal kurz durchlesen. Da haben wir sie. Da heißt es nämlich, die Israeliten brachen vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Das Volk aber verlor auf dem Weg die Geduld. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Das ist so ein Topos, ne? Also immer dann, wenn es schwierig wird, fangen die Israeliten an zu meckern und sagen, wir hätten doch besser in Ägypten bleiben sollen. Da ging es uns gut. Wieso sollen wir die Freiheit genießen? Wieso sollen wir unser Leben in eine Hand nehmen? Da hatten wir doch alles. Ja, wir waren Sklaven, alles gut, aber wir hatten zu essen. Interessanter Gedanke. Parallelen zur Moderne, wo man sich einem merkwürdigen Präsidenten unterwirft, bloß um seine Ruhe zu haben, wo man ein ganzes Land einem anderen merkwürdigen Präsidenten in den Rachen schmeißen will, bloß um seine Ruhe zu haben, sind rein zufällig. Lesen wir die Geschichte weiter. Es gibt weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. Da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Feuerschlange und häng sie an einer Stange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie sieht, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Stange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Dieses Schlangensymbol ist nicht rein zufällig. Diese Kupferschlange erinnert an die Uräus-Schlange in Ägypten und Ägypten spielt nicht zufällig in dieser Geschichte eine Rolle. Auf einer psychologischen Ebene könnte man natürlich jetzt sagen, da ist eine Gefahr, die frisst sich wie ein Wurm in die Seelen Israels. Sie scheitern immer wieder an den Herausforderungen, die ihnen die Wüstenwanderung auferlegt, und sie wollen lieber in die Unfreiheit zurück, als sich ein freies Leben zu erringen. Große Gefahr. Es würde nämlich auch bedeuten, dass das Volk Israel seine Identität aufgibt, so wie es heute die Gefahr ist, dass wir vorschnell unsere Identität aufgeben. Wir sagen, Hauptsache wir haben Ruhe. Hauptsache wir haben Ruhe. Verzeihen Sie die folgende Wortwahl. Angesichts der Wiedereinführung der Wehrpflicht, die wird ja gar nicht wieder eingeführt, die wird ja nur wiederbelebt, die war ja nur ausgesetzt, hört man immer wieder Leute, wenn der Krieg kommt, verpisse ich mich. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte, die man dann hört. Ich frage mich immer, wohin wollt ihr euch denn verpissen? Welches Land nimmt euch denn auf? Wir haben doch alle dieselben Probleme. Wenn der Krieg kommt, müssen wir uns der Herausforderung stellen. Das andere ist das Denken Israels hier in dieser Situation. Man will lieber in die Gefangenschaft zurück. Hauptsache, man bleibt am Leben. Ja, ob man am Leben bleibt, ist eine ganz andere Frage. Das ist der Wurm, der sich in die Seelen Israels frisst. Die Sehnsucht nach der ägyptischen Schlange. Und hier sagt Mose, erhält Mose die Weisung von Gott, macht ihr selbst eine Kupferschlange. Darauf sollen sie gucken. Das ist wie ein Hirtenstab, wie ein Stab, den Mose voranführt, weg von Ägypten. Diese Kupferschlange wird zu einem Kultsymbol, das später sogar im Tempel aufbewahrt wird. Es ist aber streng genommen ein ägyptischer Einfluss, weil darin die alte Uräus-Schlange ist. Diese Kupferschlange wird also mitgeführt, wird im Bundeszelt aufbewahrt. Sie wird zu einem Symbol für JHWH. Eigentlich ein ägyptisches Symbol, das jetzt plötzlich im Judentum auftaucht, eine neue Deutung erfährt. Im Tempel in Jerusalem bis kurz vor die Zerstörung durch die Babylonier aufgebaut wird. Ich sage bis kurz vorher. Warum? Weil man im 9., 8. Jahrhundert vor unserer Zeit anfängt, plötzlich diese Kupferschlange wieder anzubeten. Da ist offenkundig Jahrhunderte nach dem Exodus. Der Exodus wird so datiert, so er sich denn so geeignet hat. Aber in der Erzähldramaturgie der Tora ist das so 1500 vor der Zeit. 800 vor der Zeit lebte König Hiskia. Und da liegen jetzt 600, 700 Jahre dazwischen. Da fing man an, offenkundig diese Kupferschlange zu verehren, die ja nur ein Symbol, nur ein Zeichen war. Gott sagt aber, du sollst dir kein Bild machen, du sollst keine Standbilder anbeten. Und König Hiskia lässt diese Kupferschlange entfernen, weil die Menschen sie anbeteten. Und das finden wir auch in unserer Heiligen Schrift. Die Stelle rufe ich uns auf. Das ist das Buch, das zweite Buch der Könige. Und dort ist es das 18. Kapitel, Vers 4. Ich rufe mir die Stelle auf, blende Ihnen dann sehr gerne den Text hier ein. Einen kleinen Moment, da haben wir es. Und da steht jetzt, geht also um den König Hiskia. Er schaffte die Kulthöhlen ab, zerbrach die Steinmale, zerstörte den Kultpfahl und zerschlug die Kupferschlange, die Mose angefertigt hatte und der die Israeliten bis zu jener Zeit Räucheropfer darbrachten. Man nannte sie Nehushtan, Bild aus Erz. Die Kupferschlange ist nicht nur eine schöne Legende gewesen. Sie hat über Jahrhunderte im Tempel gestanden, war eigentlich ursprünglich ein Erinnerungsmal an die Wüstenwanderung, an etwas, was stark macht. Aber die Menschen fingen plötzlich an, dieses Kultbild zu verehren. Und da geht König Hiskia hin und zerstört es. Wir haben also hier einen stark ägyptischen Einfluss, der in seinen Wurzeln Mose half, das Volk Israel weiterzuführen. Er nahm etwas auf, was in einer existenziellen Erfahrung des jungen Volkes Israel eine Vorprägung hatte. Die hatten das in Ägypten gesehen. Die hatten Sehnsucht nach Ägypten. Er nimmt diese Sehnsucht auf, verwandelt sie aber als Fürzeichen weg von Ägypten hin. Gleichzeitig sieht man hier die Ambivalenz von solchen Zeichen. Die können plötzlich auch so eine Art Bumerang-Effekt haben, so wie die Schlange in sich eben auch ambivalent ist. Sie kann in die Abgötterei führen, aber auch Heilungszeichen sein. So ist sie auch heute noch in unserer Kultur hin und wieder nicht mehr so häufig gegenwärtig im Äskulapstab. An mancher Apotheke hängt sie noch als Zeichen der Heilung, aber auch des Giftes, wobei ja die Dosis das Gift macht. Sehr ambivalent. Mir geht es jetzt hier darum, dass in der Volkswerdung Israels dieser ägyptische Einfluss deutlich sichtbar über Jahrhunderte im Tempel stand und dann in einem Bumerang-Effekt dazu führte, dass er dort schlussendlich entfernt wurde. Die Schlange wird uns übrigens gleich nochmal beschäftigen. Die müssen wir uns merken, die kommt gleich nochmal wieder. Ein anderes Zeichen, wo der ägyptische Einfluss enorm wichtig für das Volk Israel war, ist das Stiersymbol gewesen. Der Stier war oft ein Symbolzeichen für manche Gottheit. Man denke nur an den Mnevis-Stier in Heliopolis, wo er für den Gott Atum Re stand, oder den Buchis-Stier in Theben. Er war auch ein Symbol für den König, denn der starke Stier ist ein königliches Attribut. Fruchtbarkeit, Maskulinität, Kraft, all das kommt im Stier zum Ausdruck. Und kein Wunder, dass die Pharaonen den Stier als Symbol hatten. Interessant ist, dass Serapis, eine Verschmelzung von Osiris und dem Apis-Stier, die Fruchtbarkeit und das Leben symbolisierte. Stiere spielten eben auch eine wichtige Rolle. Und was machen sich die Israeliten, als Mose auf dem Sinai dabei ist, von Gott die 10 Gebote auf den beiden Steintafeln zu empfangen? Vor lauter Ungeduld machen sie sich einen kleinen Stier, ein Kalb, als Standbild. Und noch an dem Altar im Tempel zu Jerusalem gab es Stierhörner, die das symbolisierten. Und in einem bestimmten Kult musste die Asche einer roten Kuh dargebracht werden. Auch hier finden wir also einen Einfluss aus Ägypten, wo der Stier ein starkes kultisches Symbol war, das sich offenkundig ins kollektive Gedächtnis Israels eingebrannt hatte, das immer wieder in der Geschichte Israels auftaucht. Jetzt hatte ich gerade schon erwähnt, Serapis, eine Verschmelzung von Osiris und dem Apis-Stier, der Fruchtbarkeit und Leben symbolisierte. Und der spielt bei einer anderen Figur eine ganz bedeutende Rolle. Warum? Osiris, der ägyptische Gott des Jenseits, der Wiedergeburt, der Fruchtbarkeit und der Nilfluten, sehr mächtige Gottheit in Ägypten, ehelicht die Isis. Isis ist die Gottin der Mutterschaft, der Magie und der Wiedergeburt. Spielt natürlich bei uns Christen schon eine wichtige Rolle, ne? Allein dieser Wiedergeburts-, der Neugeburtsgedanke. Aus der Ehe des Osiris, aus dieser göttlichen Ehe des Osiris mit Isis, geht Horus hervor. Er ist der Gott des Himmels und des Horizontes. Und jetzt gibt es bildliche Darstellungen der Isis zusammen mit Horus. Und da möchte ich Ihnen jetzt ein paar Bilder einblenden. Und jetzt muss ich die leider nur die Audioversion anhören, dann doch auf das Video verweisen, das ich ausnahmsweise mal in den Shownotes verlinke. Denn das ist mit den Bildrechten jetzt so eine Sache. Ich kann die hier kurz einblenden, aber ich könnte die jetzt nicht zum Download darstellen. Deswegen müssten Sie jetzt mal reinschauen oder Sie müssten einfach dann der Audiodeskription, die ich hier liefere, vertrauen. Ich versuche jetzt mal mein Pad einzublenden, denn da habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet. Das muss ich eben umschalten. Ich bitte einen Moment um Geduld. Das ist immer so ein bisschen tricky. Kleinen Moment. Jetzt gleich geht's los, hoffe ich jedenfalls. Da müssten Sie jetzt etwas sehen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, Sie sehen etwas. Das ist schon mal was. So. Gut. So. Sie sehen jetzt hier ein Bild der Göttin Isis. Versuche das mal als Präsentation zu machen, dann sehen Sie die Seitenreihe nicht. Na, so gefällt es mir besser. Sie sehen jetzt hier ein Bild der Göttin Isis mit hoch erhobenen Händen, Flügelschwingen unter den Händen. Sie erinnert sehr stark an eine Figur, die wir eher als Engel bezeichnen würden. Diese Göttin Isis hat auf dem Haupt eine Krone, die Stierhörner zeigt, entfernt an eine Mondsichel erinnert. Und darin, in diesen Stirnhörnern, wird ein Kreis gehalten, der die Sonne oder der Mond sein könnte. Das ist eine ganz klassische und ich finde hier ausprägend schöne Isis-Figur, die wir sehen. Das ist die Göttin Isis. Die hat in anderen Darstellungen den Horusknaben, ihren Sohn, auf dem Schoß. Und wenn Sie jetzt eine erste Assoziation an Marienikonen haben, wo die Jungfrau Maria den neugeborenen Jesus hat, dann ist das nicht so ganz fern. Hier sehen wir aber, dass es die Göttin Isis ist, denn die hat auf ihrem, die Frisur ist natürlich sehr stark ägyptisch geprägt, das kann man sehen, und hat auf ihrem Haupt offenkundig auch noch ein Relikt einer Krone, der Rest mag abgebrochen sein. Aber das Interessante ist, dass sie hier dem Horusknaben die Brust zur Nahrung reicht. Das ist eine sogenannte Isis-Laktanz, eine milchgebende Isis-Figur. In einer künstlerisch noch wertvolleren Ausprägung sehen Sie hier die Isis-Figur, die im Unterschied zum vorherigen Bild auf dem Haupt wieder diese gehörnte Krone, diese Hornenkrone trägt, zusammen mit diesem Planetensymbol, mit dem Mondsymbol darin und hier vollständig in Gold gehalten. Meine Heimatstadt ist ja Essen. Und im Essener Münster gibt es die berühmte goldene Madonna, die erste goldene vollplastische Marienfigur, die wir kennen, wird dort aufbewahrt und präsentiert. Und wenn Sie sich die mal irgendwann anschauen und setzen das daneben, dann sehen Sie natürlich einen Unterschied. Hier ist eine Isis-Figur, aber die goldene Madonna hat doch eine gewisse Ähnlichkeit damit. Und das geht jetzt weiter, denn wenn Sie dieses Bild hier sehen, dann könnte man als erste Assoziation sagen, ja, jetzt ist doch klar, jetzt haben wir die Maria. Nein, es ist immer noch keine Marienfigur. Auch das ist eine Isis-Laktanz. Jetzt allerdings in römischem Gewand. Denn die Römer hatten eine große Ägypten-Affinität spätestens seit Caesar und seiner Liaison mit Kleopatra. Nicht nur, dass es in Rom eine ganze Reihe von ägyptischen Obelisken gibt, auch ansonsten war die römische Kultur plötzlich ägyptisch beeinflusst, wer was auf sich hielt, umgab sich mit solchen Dingen. Ähnlich ist es ja heute noch, wo über viele Jahrzehnte, zumindest hier in Westeuropa, die amerikanische Kultur, die US-amerikanische Kultur sehr prägend war und auch hier sehr starke kulturelle Einflüsse in Kunst, Kultur, Musik und so weiter auch in den Alltag hinein gehabt hat. Wir haben es also hier mit einer römischen Isis-Figur zu tun. Und wenn wir jetzt weiterblättern, jetzt kommt der Umschlag. Jetzt ist eine Maria mit dem Jesuskind. Und Sie sehen natürlich, wie groß die Ähnlichkeiten sind. Denn hier ist es jetzt nicht mehr die Isis-Laktanz, sondern eine Maria-Laktanz. Die Jungfrau Maria nährt das Jesuskind. Sie hat jetzt nicht mehr die klassischen Symbole, die wir vorhin bei Isis hatten. Sie hat hier eher eine zarte Krone, aber sonst ist doch die Nähe enorm groß. Und hier haben wir es mit einer Marienfigur zu tun, die die anderen ohne Jesus in diesem Fall. Aber wir schauen mal drauf, denn wenn Sie jetzt mal hier unten hinschauen, ich versuche das mal, kann ich das mit dem Pfeil zeigen? Ich weiß nicht, ob Sie den Pfeil sehen, ich hoffe das jedenfalls. Hier haben Sie plötzlich, was die Isis auf dem Haupte trug, hier als Erde dargestellt. Vom Kopf ist es unter die Füße der Maria gerutscht. Maria ist größer als Isis. Sie besiegt das. Wir haben hier das Schlangensymbol, die Schlange, die Maria mit dem Fuß niedertritt, die ja in Ägypten so wichtig war. Und wir haben hier, die Isis hat ja oben die Hörner, ist jetzt zu einer Mondsichel geworden, aber wir haben im Prinzip das ikonografische Inventar, das wir vorhin bei Isis auf dem Haupt hatten, jetzt plötzlich unter den Füßen Marias. Natürlich ein Siegessymbol. Das heißt, die Ikonografie hat sich einer über Jahrhunderte hinweg einer bekannten, aus Ägypten stammenden Bildwelt, die im antiken Rom sehr mächtig war, wo das Christentum heranwuchs, bemächtigt und christlich neu interpretiert. Um darzustellen, wer Maria ist, wer ihr Sohn Jesus Christus ist, nämlich wahrer Mensch und wahrer Gott, der Verbinder zwischen Himmel und Erde. Horus war ja der Gott des Horizontes. Für uns Christen steht Christus gewissermaßen am Horizont zwischen Erde und Himmel. Im Himmel ist die Person des Vaters, auf der Erde ist die Person des Heiligen Geistes. Christus ist der Mittler, weswegen unsere Gebete ja schließen. Wir beten durch Christus im Heiligen Geist zum Vater. Das ist in der Horusfigur in einer gewissen Weise vorgeprägt. Und diese Vorprägung machte es den frühen Christen im Römischen Reich möglich, diese interpretatorisch eingeprägte Ressource auf Maria und Jesus anzuwenden. Aber es wird eben jetzt neu interpretiert. Es rutscht jetzt unter die Füße Mariens, wodurch natürlich ein Siegergestus zustande kommt. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein Bild. Jetzt eine Marienfigur, aber ohne Jesus. Aber hier hat die Maria Flügel. Die Schlangenwesen in Form von Drachen spielen eine Rolle. Sie steht wieder hier auf der Mondsichel, die doch sehr stark an die Hörner erinnert, die Isis auf dem Haupt hatte. Und dazwischen die Scheibe, die hier für die Erde steht, bei Isis noch eher den Mond symbolisiert. Und wenn wir diese beiden Figuren mal nebeneinander stellen, das habe ich hier mal komponiert, rechts die Isis, links die Maria, dann sehen Sie doch die sehr große ikonografische Verwandtschaft. Um zu zeigen, wer Maria ist, um zu verkünden und zu überbringen, wer Jesus für uns Christen ist, nämlich wahrer Mensch und wahrer Gott, bediente man sich eines ikonografischen Repertoires, das verbreitet und bekannt war und interpretierte das neu. Die Neuinterpretation ist am schönsten darin zu erkennen, dass ein bestimmtes Inventar, nämlich dieses Hornenkrone, dieses Hornmodell, unter die Füße rutscht und plötzlich die Sichelscheibe als Mond auftaucht und diese Kugel, die eigentlich ein Mond oder ein Sonnensymbol war, zur Erde wird. Aber das ikonografische Material ist da und wir sehen hier viele unserer Marienfiguren in Kirchen, vor allen Dingen die sogenannte Mondsichel-Madonna oder die Maria-Laktanz-Figuren, haben in ihrer Vorprägung ägyptische Wurzeln. Und das, obwohl wir im Jahr 2026 mitten in Europa leben. Ägypten ist im Judentum und im Christentum für die Glaubenswerdung, für die Glaubenserkenntnis, für die Vermittlung von gar nicht zu unterschätzendem Rang. Und wir können sehen, der Glaube fällt nicht vom Himmel. Er braucht sprachliche Mittel, die ja vorgängig sind, bevor der Glaube ankommt. Wir benutzen in unserer Sprache Mittel, die nicht unbedingt zum Glauben gehören, wenden sie aber auf den Glauben an und versehen sie damit mit einem neuen semantischen Gehalt. Das ist von hoher Bedeutung, die wir gar nicht so unterschätzen können. Und sie prägt sich eben auch in der Gegenwart aus. Wie meine ich das? Ich weiß nicht, ob man rückblickend in der Kirche sagen wird, das Jahr 2025 war ein Wendepunkt in der Glaubensverkündigung. Das hört sich jetzt extrem steil an, meine ich natürlich mit einer gewissen Prise Ironie, aber es ist vielleicht ein bisschen was dran. Warum? Wir Christen können uns, und manche machen das ja auch, trefflich darüber aufregen, dass Weihnachten nicht mehr so ist, wie es mal war. Wir wissen doch als Christen und besonders wir Katholiken sind da notorische Klugscheißer, wobei nicht jeder Klugscheißer auch ein Besserwisser ist, dass am ersten Advent die vorweihnachtliche Bußzeit anfängt, die streng genommen ja eine Fastenzeit war. Das müsste ich mal erklären, wenn man bei den Weihnachtsmärkten Poffertjes, Glühwein und Bratwurst heute noch von der Fastenzeit sprechen kann. Die notorisch eigentlich bekannt wird, das ist die Bußzeit und die Vorweihnacht, nicht Vorweihnachtszeit, ist die Bußzeit. Und wir bereiten uns auf die Ankunft Jesu vor und ich widerspreche dem ausdrücklich nicht, wohlgemerkt. Dann kommt das hochheilige Weihnachtsfest und dann beginnt die weihnachtliche Festzeit, die bis zum Sonntag nach Epiphanie geht, nach dem sogenannten Dreikönigsfest. Früher sogar bis Maria Lichtmess. So ist es doch. So steht im Direktorium drin, so sagt es das Kirchenjahr und die Leseordnung noch dazu. Das ist das, was in den Kirchen passiert. Auf den Plätzen vor den Kirchen sieht das anders aus. Da wird am ersten Advent, manchmal schon vorher, der Tannenbaum vollgeschmückt auf die Plätze oder in die Wohnung gestellt. Man freut sich wie Bolle auf Weihnachten, lebt darauf hinzu, mit der ganzen Lichtsymbolik, die uns vertraut ist. Dann kommt das hochheilige Weihnachtsfest. Die Kirchen sind voller als gewöhnlich. Bei Braten teilt man die Geschenke, Weihnachtsbraten teilt man die Geschenke. Stille Nacht, heilige Nacht, O du fröhliche, das volle Programm. Und am Stephanunstag, am 26. Dezember, haben die Leute Weihnachten satt, weil sie 4 Wochen lang sich auf Vorweihnachten vorbereitet haben, mit allem, was dazugehört. Hier in Wuppertal-Vohwinkel, vor meiner Haustür, lag am zweiten Weihnachtstag der erste Tannenbaum auf der Straße. Und ich las im Internet von einer Theologin, die sich sehr auf Silvester freute, weil sie diesen ganzen süßlichen Weihnachtsplunder endlich satt war. Eine Theologin katholischer Provenienz. Und seien Sie ehrlich zu sich selbst, wie ist es Ihnen denn ergangen? Feiern Sie wirklich 40 Tage Weihnachten wie früher? Feiern Sie 2 Wochen weihnachtliche Festzeit, außer das, was in der Kirche passiert? Oder haben Sie nicht auch Silvester, Weihnachten längst abgehakt? Früher war der 1. Januar sogar noch ein richtig weihnachtliches Fest. Die Beschneidung Christi ist 1970 mit der Liturgiereform abgeschafft worden. Denkt heute keine Sau mehr dran. Heute regen wir uns allerdings auf, wenn im September in den Discountern die ersten Spekulatiuspackungen auftauchen. Da können wir kulturpessimistischen Kulturkampf führen wie sonst was und uns aufregen. In Holland hingegen sehen Sie im Frühjahr selbstverständlich Spekulatius. Warum? Weil halbes Hähnchen mit Spekulatiusfüllung eine Delikatesse ist, die das ganze Jahr über verzehrt wird. Sie sehen hieran, da gibt es kulturelle Vorprägungen, das ist Verpackung, die kulturell sogar in benachbarten Ländern wie den Niederlanden und Deutschland vollkommen unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Man bedient sich des Repertoires, das da ist. Mit Weihnachten sind biblisch oder mit der weihnachtlichen Botschaft, mit der Menschwerdung Gottes, sind in der Bibel im Neuen Testament zwei Bildwelten verbunden. Die eine ist, die Wüste blüht. Johannes ist der Wegbereiter durch die Wüste. Das zweite ist Licht in der Dunkelheit. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Jetzt raten Sie mal, welches von diesen Interpretationsrepertoiren in unseren Breiten angewendet wird. Wüste ist ja noch nicht so viel. Mag sein in ein paar Jahrhunderten, aber gegenwärtig ist ja keine Wüste. Natürlich ist es Licht in Dunkelheit. Deswegen haben wir eine ausgeprägte Lichtsymbolik. Hinzu kommt, dass im Judentum das Chanukka-Fest, das überhaupt nichts mit Weihnachten und der dunklen Jahreszeit zu tun hat. Überhaupt nichts. Es ist dieses Fest, das an die Wiedereinweihung des Tempels so im 2. Jahrhundert vor Christus denkt, wo es das sogenannte Menorah-Wunder gab. Deswegen ist das auch mit einer Lichtsymbolik geprägt und in vielen, vielen Städten, auch hier in Wuppertal, wird ja mittlerweile öffentlich die Chanukia entzündet. Das passiert mitten in der Weihnachtszeit. Weshalb manche von Weinuka sprechen. Aber Chanukka hat mit Weihnachten nichts zu tun. Es ist nur zufällig die Lichtsymbolik. Ähnlich, noch nicht mal gleich, weil es im Chanukka-Fest um das Gedenken an diese Wiedereinweihung des Tempels geht, werden bei uns dieses Licht werden. Jesus kommt, das Licht der Welt wird immer heller und die neugeborene Sonne geht auf. Weshalb Kaiser Konstantin ja dieses Fest des neu eingeführten, das neu eingeführte Fest des unbesiegbaren Sonnengottes so im ausgehenden 3. Jahrhundert christianisiert hat durch Christus die Sonne unseres Heils. Hier und da nimmt man kulturelle Vorprägungen und wendet sie auf, in unserem Fall die christliche Botschaft an. Das ist Hülle, kommunikative Verpackung für einen Glaubensinhalt, den wir brauchen, damit wir den Glaubensinhalt kommunizieren können. Wir leben nur gegenwärtig in einer Zeit, in der diese Sprache nicht mehr verstanden wird. Denn wir haben über Lichtershows mit Drohnen, Feuerwerk und allem drum und dran. Niemand denkt mehr am heller werden. Wir brauchen auch keine Lichtsymbole. Wir brauchen einen Lichtschalter drücken. Da kann ich im Dunkeln Licht anmachen. Im November sind die Fenster in den Straßen mit Lichterketten erleuchtet. Es gibt Führer zu Häusern, wo man sich touristisch umtun kann, wo Schneemänner, Rentiere und was in Lichtskulpturen tollster Art da sind. Hat mit der weihnachtlichen Botschaft nichts mehr zu tun. Finde ich das schlimm? Nein. Denn nicht die Lichtshow war der Inhalt. Sie war mal die Verpackung, um den Glaubensinhalt zu transportieren. Und wir Christen müssen jetzt etwas beobachten. Und hier kommt ein Begriff, den ich von dem Pastoraltheologen Jan Lofeld vor einigen Tagen in einem bemerkenswerten Podcast gehört habe. Da muss ich mal gucken, ob ich den Link noch finde. Dann lege ich Ihnen den Podcast mal in die Shownotes. Kann ich nicht versprechen, versuche ich aber. Ich habe es mir gerade notiert. Der davon sprach, wir Christen haben diese Bilderwelt aus dem Römischen Reich kommend mal inkulturiert. Das heißt, wir haben den Glauben da hinein inkulturiert. So rum ist richtig. Der Glaube muss immer wieder Gestalt annehmen. Das Wort muss immer wieder neu Fleisch werden. Und da bedienen wir uns der kulturellen Gegebenheiten, die da sind, um das kommunikative Repertoire, das semantische, symbolische Repertoire zu nutzen, um darin unseren Glaubensinhalt zum Ausdruck zu bringen. Und das ist durch Raum und Zeit, durch Kulturen halt unterschiedlich. Über Jahrhunderte war klar, das Licht in der Dunkelheit, das Volk sieht, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Das funktionierte und hat ein ganz reichhaltiges Weihnachtsbrauchtum ausgeprägt. Ganz reichhaltig. Wir erleben aber in den letzten Jahrzehnten, und wie gesagt, die Reaktion, die mittlerweile selbst manche Theologen zeigen, man sagt an Silvester, jetzt ist es mal gut mit Weihnachten. Theologen, die das sagen, zeigt, wir kommen da offenkundig eine Grenze und Jan Lofeld spricht von einer Exkulturation. Denn diese ganze weihnachtliche Symbolik, und ich könnte das auf andere Feste übertragen, ist pagan geprägt. In unserem Fall kommt vieles eben aus dem Keltischen. Tannenbaum. und so weiter. Sind alles Dinge, die ursprünglich mal überhaupt nichts mit Christentum zu tun haben, die wir christianisiert haben, überwölbt haben, in eine Funktion gebracht haben, um darin etwas zum Ausdruck zu bringen. Der immergrüne Baum, das immerwährende Leben. Das ist der Baum des Paradieses, der Baum, an dem die Früchte hängen. Hat mit früher, das ist christlich nur interpretiert. Jetzt lässt aber der Einfluss des Christlichen in unserem Land nach. Erkennbar, spürbar. Beide Großkirchen zusammen stellen nicht mehr die Mehrheit in unserem Land an der Bevölkerung. Das wird immer größer. Was wir aber auch beobachten, Muslime, die in der dritten, vierten Generation ihr Leben haben, Tannenbäume in ihren Wohnstätten, sind gar keine Christen. Aber sie nehmen teil an dem, was gesellschaftlich passiert. Die feiern natürlich nicht die Geburt des menschgewordenen Gottes Sohnes. Aber sie beschenken ihre Kinder, weil es zu unserer Gesellschaft gehört. Und jetzt passiert etwas, das Christentum wird exkulturiert. Wir Christen feiern das in unseren Kirchen noch so mit allem, was dazugehört. Und noch sind nennenswerte Zahlen da, dass es auch irgendwie noch feierlich ist und funktioniert. Aber die Welt holt sich ihre Vorweihnachtszeit zurück. Und sie feiert ihre Vorweihnachtszeit, wie sie will. Und da kann ich mich als Bischof, Priester oder Theologe aufregen, wie ich will. Das interessiert die nicht. Jan Lohfeldt bezeichnet das als Exkulturation des Christentums. Für uns ist das eine Aufgabe. Wie verkünden wir denn jetzt das, was an Weihnachten passiert ist? Gott wird Mensch, in diese Wirklichkeit hinein. Hier in Wuppertal versuchen wir das mit der jährlichen Graffiti-Krippe, die wir seit 2009 haben, wo wir immer wieder auf neue Weise versuchen, das Evangelium zu verkünden. In diesem Jahr war es ein flammendes Herz, das die Liebe Gottes symbolisiert, und die Menschen konnten ihre Sorgen zu diesem Herz bringen. Ob es eine gelungene Idee war oder nicht, mag jede und jeder selbst beurteilen. Aber die Aufgabe ist uns allen gestellt, das, was uns im Innersten bewegt, der Glaube an jeden Gott, der sich nicht zu schade war, Mensch zu werden, in unsere Tiefen hinabzusteigen, bis in den tiefsten Tod am Kreuz, um uns durch die Auferstehung zu zeigen, die Tür des Himmels steht auf. Das ist die Botschaft, die wir tragen. Brauchen die Menschen heute diese Botschaft? Brauchen sie diesen Gedanken der Erlösung? Wovon sollen die Menschen erlöst werden? Die Zeiten waren schon mal hoffnungsvoller. Die Welt verrückt sich gerade selbst. Die Regeln gelten nicht mehr. Wer, wenn nicht wir Christen, wären in diesen Zeiten gefordert, zum Leuchtturm zu werden, damit das Licht der Welt wieder die Richtung angibt. Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam nach neuen Wegen suchen. Statt die Form, das Geschenkpapier aufzubewahren, das machen wir nämlich gerne. Wir meckern darum, dass die Leute das Geschenkpapier schon so früh kaufen und vergessen darüber, dass der Inhalt das Wichtige ist. Den neu in die Welt zu tragen, ist die große, große Herausforderung. Was können wir also feststellen? Der Glaube entsteht nicht im luftleeren Raum. Er bedient sich vorgegebener Interpretamente und wir müssen dem, was wir glauben, Bedeutung geben, um zu verstehen. Glaube heißt auch immer, Wirklichkeit in einem bestimmten Licht anzuschauen und zu deuten. Dazu bedarf es einer Kommunikation, und wir, Glaubenskommunikation, hat immer nur die Mittel zur Verfügung, die im kulturellen Interpretament, im kulturellen Repertoire gegeben sind. Das neu zu entdecken und zur Anwendung zu bringen, ist die große Herausforderung der Gegenwart. Das mit Menschenfreundlichkeit zu tun, statt mit Gemeckere, macht die Herzen sicherlich offener, als wenn wir den Menschen permanent um die Ohren hauen, was sie alles falsch machen. Mein Weg ist es, such die offenen Herzen, versuch sie zu öffnen, versuch die Menschen zu gewinnen, anstatt ihnen zu sagen, was sie falsch machen. Wenn Sie möchten, können Sie sehr gerne in gut 2 Wochen wieder zuschalten. Heute war es ja ausnahmsweise mal ein Donnerstag. In 2 Wochen ist es dann wieder der klassische Mittwoch. Am 4.2. im Jahr des Herrn 2026 geht es um das Thema Gott ist ein Freund des Lebens über den Wert der Freude. Sie merken, Karneval naht. Schauen wir uns an. Für heute aber gilt, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Mein Herzenswunsch ist immer Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!